Wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Auch nochmal herzlich willkommen an alle Gäste, die heute hier sind. Es freut uns sehr. So ein schöner Lobpreis. Ich genieße Gottes Gegenwart. Überhaupt bin ich sehr begeistert momentan, was wir so alles erleben im Quelltor an den verschiedensten Ecken und Enden. Also sei es in kleinen Gruppen oder Werkstatt, Frauen, Männer treffen oder auch Kleidertauschcafé, waren wieder so viele da, fand ich so eine starke Aktion. Büchertisch, genau, gestern, wir haben euch kurz besucht und ihr habt das echt klasse gemacht, finden wir stark. Auch die Leute, die predigen hier in der Gemeinde, das begeistert mich. Carlos, seine Predigt als Einklang für die Sommerpause festhalten und uns ermutigt hast oder auch gesagt hast, manche von uns, ihr macht es nicht, ihr lebt da ein bisschen lau, ihr dürft festhalten, gebt euch 100% hin. Und dann auch stark Marx predigt, der Gott, der das Meer teilt, was uns Mose vorgestellt, fand ich so super. Und dann der Gottesdienst mit Immanuel Godau, der ist mir echt noch nachgeklangen. Falls ihr da nicht da sein konntet, das ist auch auf YouTube, auch die Anbetungszeit am Ende. Und es war einfach so praktisch, wie wir in Gottes Gegenwart treten können. Und du musst nicht heilig sein, um ihm zu begegnen. Du begegnest ihm und er macht dich heilig. Einfach stark. So echt super. Und dann letzten Freitag die Heart to Heart. So schöne, intime Momente mit Gott, wo es schwerfällt, fast heimzugehen, weil es einfach so gut tut. Ich durfte dann am Samstag noch zu den Rangers. Der Tom hatte mich eingeladen. Ich durfte einen Coaching-Tag mit euch machen. Und über Vision sprechen mit 14 eurer Leiter, das hat mich auch begeistert. Und das war echt eine Herausforderung. Die erste Herausforderung war, ich bin um 4:45 aufgestanden, bin um 6 Uhr nach Fraßdorf gefahren. Dann bin ich um 7 Uhr erstmal 1/4 Stunde den Berg hoch, um euch auf der Hütte zu treffen. Aber es war echt cool, es hat so Spaß gemacht. Das war eine schöne Zeit. Und ich möchte euch auch Grüße ausrichten von der Rebecca. Der Daniel ist heute hier. Ihr seht die Rebecca und Daniel momentan selten, weil sie einfach viel unterwegs ist. Die ist zum Beispiel heute in Lüneburg und predigt da in der FEG. Der Pastor hat ihr Buch in der Schweiz gesehen, hat es gelesen, hat gesagt, boah, das haben wir in unserer Gemeinde, die muss unbedingt zu uns kommen und sprechen. Das war dann, deswegen ist sie dort heute. Letzten Freitag war sie in der Agape und Samstag, Sonntag in Villingen-Schwenningen. Also sie ist ein bisschen unterwegs. Aber liebe Grüße von ihr, sie vermisst euch. Genau, und nicht, dass ihr denkt, sie ist jetzt irgendwie abgefallen vom Glauben oder so. Aber Daniel ist hier als Alibi. Und Daniel ist alleine hier. Nee, denen geht's gut. Sie sind glücklich verheiratet. Genau, super. Oh. Einfach stark. Ich bin Gott so dankbar für diese Reise hier mit Quelltor, so dankbar mit euch zu reisen. Das ist einfach herrlich. Danke, Jesus. Gut, jetzt sollte ich irgendwann anfangen zu predigen, ne? Ja, danke, danke. Alles gut. Alle Ehre dem Kreuz, aber danke. Tut auch gut zu hören. Gut, wir sind im dritten Teil von echte Herzensbeziehungen. Wie leben wir echte Herzensbeziehungen? Wir hatten vor 3 Wochen den Start. Im Teil 1 haben wir über die Mattengemeinschaft gesprochen. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, einfach Freundschaften auch zu pflegen, gute Freunde zu haben. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie wir unser Gegenüber gut und besser wahrnehmen können. Wir haben uns so ein paar Straßenschilder angeschaut und haben über Beziehungsintelligenz gesprochen. Wie nehme ich den anderen wahr? Nehme ich den überhaupt wahr? Lese ich zwischen den Zeilen? Kann ich dem begegnen? Begegne ich dem überhaupt? Also den Blick auf den anderen. Und heute wollen wir uns ein bisschen ansehen, was wir selbst tun können, wie wir selbst konstruktiv in unseren Beziehungen handeln können. Und ich habe eine Frage an euch. Was macht ihr, wenn ihr krank seid? Beten, sehr gut. Was noch? Tee trinken, viel schlafen, Vitamine essen. Was macht ihr, wenn ihr einen Fuß gebrochen habt? Krankenhaus, Arzt gehen, also diese Sachen. Wenn wir krank sind, dann holen wir uns beim Arzt Rezepte. Und wäre es nicht schön, wenn es so Rezepte geben würde für Beziehungen? Die gibt es tatsächlich und ich bin heute Dr. Chris. Also nicht Dr. House, sondern Dr. Chris. Meine Schrift ähnelt auch einem Juristen oder Arzt. Ich bin Dr. Chris und ich habe heute 5 Rezepte für euch dabei und möchte euch zeigen. Das erste Rezept ist Vertrauen bauen. Vertrauen bauen heißt Herzen gewinnen. Doch wie gelingt uns das in Beziehungen? Der Weg zum Herzen eines jeden Menschen geht darüber, dass man sich in seine Lage versetzt. Das haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Und dass man ihm in diesem Sinne entgegenkommend ist. Wie baue ich jetzt Vertrauen in Beziehungen? Ich glaube, es geht darum, die Fähigkeit zu haben, zu fühlen und selber ein Herz zu haben. Wenn du selber einfühlsam bist und dein Herz wahrnimmst und mit deinen eigenen Gefühlen gut umgehen kannst, dann lernst du auch Gefühle anderer wahrzunehmen. Und dieses Wahrnehmen von Gefühlen anderer, das Wort, das man dafür genutzt hat, nennt sich oft Empathie oder Mitgefühl. In der Bibel wird von Barmherzigkeit gesprochen. Jesus war bewegt von Barmherzigkeit, wenn er Not und Leid gesehen hat. Wenn ich wahrnehme, was jemand anders fühlt, stelle ich fest, dass das jetzt sein Erleben ist und nicht meines. Vielleicht ist euch das schon mal so gegangen, du warst mit jemand irgendwo an einem Abend und dann tauscht sich danach drüber aus, oh, wie fandest du es? Oh, ich fand es so und so. Und du denkst so, ich habe es ganz anders wahrgenommen. Auf welcher Veranstaltung warst denn du? Oder man könnte heute nach dem Gottesdienst eine Umfrage fragen, euch alle, was hast du von der Predigt mitgenommen? Du würdest ein ganzes Potpourri bekommen. So Wahrnehmung ist sehr subjektiv. Und trotzdem ist es aber was Wichtiges. Das ist auch eine wichtige Charakterkomponente, dass man Empathie hat. Und da geht es gar nicht darum, dass du dich in den Gefühlen anderer aufgehst oder dich dort verlierst. Ne? Das ist oft die Gefahr, oh, lass uns gemeinsam leiden. Ne, so dieses Umgekehrt gilt aber auch, wenn die Grenzen zu starr sind, dann werden deine Mauern hoch, es gibt gar kein Mitfühlen mehr und du verlierst so den emotionalen Kontakt. Also es geht so um diese gute Balance. Ne? Empathie heißt, ich fühle mit dem anderen mit, ich bin mir aber bewusst, dass es sein Erleben und nicht unbedingt meines. Aber auf dieser Basis kann ich eine Brücke sein. Ich habe eine Chance, etwas ganz anderes wahrzunehmen und zu erleben. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann gelingt es mir, ein Vertrauen zu bauen. Also dem anderen wirklich zuzuhören und zu verstehen, was eigentlich gerade in dem anderen geschieht. Ich kenne manche Personen, die haben Angst, das zu tun, sich in den anderen hineinzuversetzen. Weil sie denken, oh, dann verliere ich mich. Bedeutet das, dass ich ihm jetzt Recht geben muss oder seine Realität als wahrnehmen? Aber Empathie zu haben und zu zeigen, hat nichts damit zu tun, ob ich der anderen Person sachlich Recht gebe oder nicht. Es heißt erstmal, hey, ich nehme deinen Schmerz wahr. Hey, ich nehme deine Freude wahr. Hey, ich nehme deine Trauer wahr. Hey, ich nehme deine Begeisterung wahr. Manchmal haben wir Angst, Empathie zu zeigen, weil wir denken, Recht geben zu müssen. Aber das ist es eigentlich nicht. Du kannst es mit ganz einfachen Worten ausdrücken. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich kann dir nachfühlen, es tut mir sehr leid. Aber hast du es schon mal so gesehen oder siehst du es so? Und das Interessante ist natürlich, wenn wir anfangen, uns in andere hinein zu versetzen, dann kann ich sogar von meinem Gegenüber lernen. Meine Position verändert sich. Ich sehe Sachen vielleicht differenzierter aus einem anderen Blickwinkel. Ich habe so Personen in meinem Leben, die in mein Leben so reinsprechen dürfen. Und dadurch geschieht Vertrauen, dadurch wird Beziehung gebaut. Und es ist wichtig, deswegen ist es das erste Rezept. Wenn du sagst, hey, ich möchte echte, gute Beziehungen führen, dann geht es darum, Vertrauen zu bauen. Und da gehört eben diese Empathie, dieses in sich hineinversetzen einer anderen Person mit hinein. Und das vom anderen auch erstmal stehen zu lassen. Wir Christen sind super, gell? Wir haben so viele Tipps aus der Bibel. Wir sind da so, so, so gut. Manchmal erzählen wir Menschen Sachen und dann rattelt es hier hinten schon und im Herzen bewegt sich's und so. Und dann will ich schon loslegen und dann kommt der Heilige Geist und macht Christian hineinversetzen, Empathie. Erstmal dem anderen auch bestätigen vielleicht, auch wenn du ganz anders denkst, aber hey, ich sehe das. Was geschieht da doch beim anderen? Der fängt an, Vertrauen zu dir zu bauen. Der fängt an, dir zu vertrauen. Weil du nicht noch einer bist, der jetzt 100 gute Tipps hast, wie du damit am besten gut umgehst. Wenn dies geschieht und wir wissen, dass es der andere grundsätzlich gut mit mir meint, ist eine feste Vertrauensbasis gewonnen. Geschieht das über Nacht? Nein. Es dauert Wochen, Monate, manchmal Jahre. Kann man Vertrauen verlieren? Ja, auch. Durch Verletzungen, durch Missverständnisse. Da muss ich mich wieder zusammensetzen, versuchen, das Herz des anderen zu sehen, wahrzunehmen, Vergebung aussprechen, Vergebung annehmen, Vergebung geben und dann wieder Vertrauen festigen. Das zweite Rezept ist Ehrlichkeit einüben. Wir haben ja gesagt, in unseren Freundschaften und Beziehungen wollen wir authentisch sein, das geht nur durch Ehrlichkeit. Was würde passieren, wenn wir folgende Fragen unehrlich beantworten? Die 14-jährige Tochter fragt ihre Mutter am Morgen, wie sie das Outfit für den Tag findet. Was wird die Mutter antworten? Oder der Pastor fragt sein Team, wie es die Predigt am letzten Sonntag fand. Können wir dem Pastor mal die Wahrheit sagen? Oder werden wir exkommuniziert? Kennt ihr das Märchen des Kaisers neue Kleider? Wer kennt das? Ihr kennt das alle gut, dann muss ich es nicht erklären. Also Paradebeispiel. Ich glaube Hans-Christian Andersen, nicht richtig? Ungefähr. Ist ja auch egal, wer es geschrieben hat. Aber fantastisch, ein Kaiser und dann kommt der Schneider und hat keine Ideen mehr und macht ihm dieses Kleid und eigentlich hat er gar nichts an und ist nackt und keiner traut ihm die Wahrheit zu sagen. Und die schicken ihn sogar raus auf die Straße. Das ist keine echte Beziehung. Das ist Hörigkeit. Ne? Und das wollen wir in Beziehungen nicht. Ich kenne das auch manchmal so von Paaren, wenn sie sagen, wir streiten nie. Boah, da gehen bei mir hier als Seelsorger die Alarmglocken hoch. Ihr streitet nie? Wer von euch verbiegt sich denn am meisten für den anderen? Sei doch einfach mal du selbst, sei ehrlich. Ich hatte mal auch die Eröffnung von einer Predigt gehört von Frank Weigert, ehemaliger Pastor der Agape-Gemeinschaft. Der hat auch über Liebe an einem Sonntag mal gepredigt. Und sein erster Satz war, wir Christen müssen aufhören, nett zu sein. Und ich dachte, wow, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Und er hat gesagt, wir müssen anfangen, ehrlich zu sein. Die Antwort der Mutter, das steht dir nicht so gut. Das blaue Top passt besser zu deinen schönen blauen Augen. Das wäre eine gute Antwort. Eine schlechte Antwort wäre, das steht dir gar nicht, aber du weißt ja, dass du fette Oberarme hast. So, also Ehrlichkeit hat immer einen gewissen Maßstab. Paulus spricht im Epheserbrief davon, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Oder an den Pastor, wir fanden den Inhalt sehr gut. Bei der Präsentation würden wir dir empfehlen, dich einmal selbst auf Video aufzunehmen und anzusehen, wie du dastehst, damit du siehst, was wir meinen. Super. Schlechte Antwort wäre, inhaltlich nicht schlecht, aber so unsicher, du bist halt nicht der geborene Prediger. Wir wünschen dir einen schönen Montag. Also Ehrlichkeit hat immer einen Maßstab. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir ehrliches Feedback wollen, dann müssen wir uns verletzlich zeigen und das kann wehtun. Das ist so. Aber deswegen Rezept 1, Vertrauen. Wenn ich Vertrauen baue mit jemandem und ich habe das Vertrauen zu der Person, dann weiß ich, die meint es gut mit mir, dann kann die ehrlich sein mit mir. Es kommt auf die Art und Weise an. Die Bibel ist da in den Sprüchen, ganz, ganz viele Sprüche. In Sprüche 13, Vers 10 zum Beispiel, wer überheblich ist, zettelt Streit an, der Kluge lässt sich etwas sagen. Wer von euch möchte klug sein? Ich auch, ich heb meine Hand. Sprüche 13, Vers 13, ein paar Verse weiter. Wer guten Rat in den Wind schlägt, muss die Folgen tragen. Wer sich etwas sagen lässt, wird belohnt. Ne? Es gibt auch das Sprichwort im Deutschen, ehrlich währt am längsten. Also da ist was dran, das hilft. Jetzt habe ich das dritte Rezept. Nicht erschrecken, ich will euch nicht erschlagen, weil das ist echt eine Bombe. Da haben wir einen ganzen Workshop-Seminar drüber gemacht. Du musst lernen, Konflikte konstruktiv zu lösen. In Beziehungen wirst du Konflikte haben. Ist so. Es geht nicht. Wir streiten nie oder wir diskutieren nie. Das gibt es auf dieser Erde nicht. Dann bist du im Himmel oder du hast das Rezept, nach dem alle suchen. Und lösen müssen wir die Konflikte, sonst leiden wir. Ein ungelöster Konflikt lässt dich weiter leiden. Und Konflikte zu lösen heißt nicht, ich habe Recht und so machen wir es. Konflikte zu lösen heißt, konstruktiv zu lösen. Also konstruktiv ein gemeinsames Miteinander zu finden, vielleicht auch einen, einen Kompromiss. Ich habe einen kleinen Schnelldurchgang für dich. Ihr könnt die Notizen euch runterladen auf der Webseite. Also erstmal das Problem konfrontieren, das heißt die Wahrheit in Liebe sagen, das Gespräch suchen. Konflikte bringen immer Emotionen hervor. Oberstes Gebot ist die Notwendigkeit, auf der Sachebene da zu bleiben. Und als Christen haben wir die geniale Möglichkeit, dem ganzen Bösen des Konfliktes die Luft rauszunehmen, indem wir zu Beginn des Gesprächs beten. Boah, da müssen wir uns mal auseinandersetzen, da hat es gekracht. Und dann betest du erstmal, du lädst den Heiligen Geist ein. Und dann ist wichtig, nicht so diese Du-Botschaften, du hast und du bist und du und du und du und du, sondern eher mit Ich-Botschaften. Ich empfinde, mir fehlt etwas oder ich empfinde, das hat mir wehgetan. Und dann einander ausreden lassen, nicht ins Wort fallen. Lass mich auch mal was sagen. Und Fehler ehrlich zugeben. Wir lernen aus Fehlern und das stärkt die Beziehung. Ich liebe es, Fehler zuzugeben, auch wenn es mir schwerfällt. Aber ich liebe es eigentlich, weil ich im Blick die Person dahinter habe. Weil wenn ich meinen Fehler nicht zugebe, dann bleibe ich der Christian mit dem Fehler. Und es wird wieder krachen, es wird wieder schlecht gehen und so weiter. Und deswegen bin ich eigentlich froh, Fehler zugeben zu können. Und dann Vergebung auszusprechen, Verantwortung auch zu übernehmen, eine Strategie zu entwickeln, wie kann man es besser machen. Und dann das Ganze nochmal, wenn wir Christen sind, im gemeinsamen Gebet vor Gott zu bringen und Hilfe zu bitten. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel. Lest das zu Hause nach. Genau. Aber es geht darum, dass wir lernen, konstruktiv einfach zu konfrontieren. Manchmal haben wir so eine Konfrontations- oder Konfliktscheu. Und woher das kommt, das kann verschiedenste Gründe haben. Ich kenne manche Familien, da sind Leute so, weil in der Familie wurde halt nie ein Konflikt gelöst. Vater hat gesagt, da reden wir nicht drüber, so machen wir das, passt da. Oder man ist vom Typus her vielleicht eher schüchterner, tut sich schwer, Worte zu finden. Und dann hast du ein Gegenüber, was sehr wortgewandt ist, denkst du auch, boah, da werde ich untergehen. Die wird mich niederrasieren. So, es gibt verschiedenste Gründe. Oder das Konfrontieren eben auf die falsche Art geschehen ist. Dass da eigentlich nicht Konflikt gelöst wurde, sondern einfach eben gesagt wurde, so ist es und Schluss. Wer nicht konfrontiert, der verliert, weil sich die Situation nicht ändert. Und wer falsch konfrontiert, der verliert ebenfalls. Das Prinzip ist immer wieder das Gleiche. Es geht darum, das zu sagen, was gesagt werden muss, aber auf eine Art, die zeigt, dass mir die Person des anderen wertvoll ist. Auch da findest du in den Sprüchen 18, Vers 24, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Es geht darum, auch in Konflikten, auch wenn die Luft dick ist, zueinander zu stehen, auch wenn es herausfordernd ist. Aber Christus hat uns zuerst geliebt und mit seiner Liebe können wir das tun. Sprüche 27, Vers 6, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt, ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Das ist der Fokus auf den ersten Teil des Verses. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Es wird passieren, du wirst in Beziehungen Verletzungen erleben. Aber wenn das Vertrauen da ist, wenn die Basis da ist, dann weißt du, okay, hier ist jemand ausgerutscht und das Herz meint es eigentlich anders. In Sprüche 22, Vers 11, wer ehrlich ist und treffende Worte findet, den nimmt der König zum Freund. Das ist doch stark. Wer möchte den König zum Freund haben? Finde treffende Worte und sei ehrlich. Das vierte von fünf Rezepten, Gottes Liebe in Wort und Tat leben. In Kolosser 3, Vers 12 heißt es, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat euch vergeben. Da steckt so viel Ratschlag, so viel Weisheit drin, wie wir einander begegnen dürfen. Gottes Wort in Liebe und Tat umzusetzen. Und Paulus schreibt hier, ertragt einander. Er hat wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht, Herausforderungen, Personen, die uns triggern, Personen, die uns herausfordern. Das ist ja das neue Lieblingswort. Boah, das triggert mich, der Chef triggert mich, boah, das triggert mich, das triggert mich, das Projekt. Wir sind nur noch getriggert. Darfst du es beim Namen nennen? Das verletzt mich oder das fordert mich heraus. Und dann sagt Paulus aber hier, ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, weil das passieren wird. Selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Das finde ich herausfordernd von Paulus. Das fordert mich heraus. Selbst wenn ich denke, im Recht zu sein, erstmal dem anderen auch zu vergeben. Und warum? Christus hat euch auch vergeben. Und bei Vergebung geht es, glaube ich, wirklich, das anzusprechen. Kein schnelles Sorry oder kein, ja, tut mir leid, kennst mich ja. Oh, sorry. Sorry hier, sorry da, sorry links, sorry rechts. Sorry, sorry, sorry. Trigger, trigger, trigger. Echt. Lass uns da mal wieder Dinge wirklich beim Namen nennen. Zu sagen, hey, das hat mich verletzt, können wir drüber reden. Und dann auch wirklich zu sagen, hey, ich vergib dir. Bitte vergib mir oder um Vergebung zu bitten. Johannes 15, Vers 12 und 13, so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Eine ganz starke Ansage von Jesus. Natürlich ein Bild auf sich selbst. Ich werde mein Leben für euch hingeben, weil ihr meine Freunde seid. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ihr seid meine Freunde. Brüder und Schwestern unter dem Erstgeborenen. Aber ich stelle mir manchmal so die Frage, in meinen Beziehungen, was gebe ich für meine Freunde hin? Wenn du nachts den Anruf kriegst, hey, ich bin hier gerade bei Waldkraiburg, das Auto ist liegen geblieben, kommst du vorbei? Kommst du vorbei? Was bist du bereit für deine Freunde hinzugeben? Ohne Gegenleistung. Jesus im Vorbild war bereit, sein Leben für die Freunde hinzugeben. Und er sagt auch, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ich glaube, es ist wichtig, Interesse am anderen zu zeigen, auch Taten und Worte sprechen zu lassen. Und da möchte ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Als Hirte steckt es bei mir einfach intuitiv drin, dass ich immer auf andere zugehe, Fragen stelle, mich interessiere und so weiter. Und es kann manchmal schwierig sein für ein Gegenüber, weil das Gegenüber vielleicht gar nicht so zum Wort kommt oder keine Chance hat, jetzt möchte ich mal eine Frage stellen. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Deswegen versuche ich manchmal auch ganz bewusst Stille auszuhalten, um dem anderen die Chance zu geben, zu sprechen und zu handeln. Und es ist sehr interessant, ob das Gegenüber dann Interesse zeigt oder nur an sich selbst interessiert ist. Und ich versuche das manchmal nicht, die erste Frage zu stellen. Weil manchmal mache ich dann die Erfahrung, ich stelle die erste Frage, ah, wie geht's dir denn und so. Und dann erzählt mir das Person alles und so und sagt, ja, einen schönen Tag, jetzt haben wir gar nicht Zeit gehabt, über dich zu reden, aber nächstes Mal. Und dann, ja genau, stimmt, jetzt halte ich mich da mal ein bisschen zurück. Und da Interesse zu zeigen, auch initiative Fragen zu stellen. Wie geht's dir? Ja gut, ja klar, aber vielleicht mal, wie war deine Woche? Oder eine ganz schöne Frage, ich liebe das von der Schule Erweckung in der Bibelschule, die haben das da geprägt in Füssen. Wie geht es deinem Herzen? Wow, ganz andere Frage, oder? Probier das mal die Woche, wenn du jemanden triffst. Hey, wie geht es deinem Herzen eigentlich? Wie läuft es in der Arbeit? Wie geht es deiner Ehe? Was machen deine Kinder? Gute Fragen zeigen echtes Interesse. Und dann auch mal bei oberflächlichen Antworten darfst du ruhig mal nachhaken. Ich weiß, das ist eine sensible Sache, kommt immer drauf an, auf die Beziehung, die man hat. Ne? Wenn du jemanden fragst, ja, wie geht es deinem Herzen? Ja, gut. Wenn jemand gestorben ist, bekunde dein Beileid. Schreib eine Karte, bring Blumen vorbei. Wenn jemand krank ist, send ein Bibelvers, send ein Gebet per Sprachnachricht. Bleib dran, melde dich nach 3 Tagen wieder. Wie geht es dir heute? Brauchst du noch was? Wenn dir jemand von einem Wechsel im Job oder anderen Weichenstellen erzählt, dann biete ihm oder ihr dein Gebet an. Und wenn es dann passiert ist, dann frag nach, hak nach. Lasst uns Beziehungen wirklich in Wort und Tat bauen, uns ausstrecken zu dem anderen. Bevor wir zum fünften Rezept kommen, möchte ich uns hier kurz Zeit geben. Ich habe festgestellt in der Vorbereitung, je mehr ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, dass ich in vielen Punkten noch gar nicht da bin, wo ich versage, wo ich kein guter Freund bin, wo ich Beziehungen schlecht baue und wo ich echt Buße getan habe. Und ich möchte uns eine Zeit der Stille geben, des Reflektierens, auch wenn jetzt Revue passieren lässt, so die letzten 3 Sonntage zu dem ganzen Thema, wo vielleicht ein Punkt ist, wo du sagst, boah, das hat mich getroffen oder da hat der Heilige Geist einen Finger in meinem Herzen auf mich gelegt, um ganz Konkretes vor Gott zu bringen. Buße ist was Herrliches, weil wir dürfen erkennen, dass Gott uns zeigt, hey, da ist was falsch gelaufen, aber du darfst es am Kreuz bringen und um Vergebung bitten und er vergibt dir und du darfst danach den Weg neu beschreiten. Das ist dann ein neues Sein. Petrus ging mal auf Jesus zu in Matthäus 18, Vers 21 und er sprach zu ihm, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Klingt gut, gell? 7, so eine heilige Zahl. Petrus. Und die Antwort von Jesus ist krass. Jesus antwortete ihm, ich sag dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. 490-mal demselben Bruder vergeben. Weil Jesus weiß, dass er weiß, dass er weiß, was Beziehungen mit uns machen können. Und vielleicht kommt dir heute auch eine Person, wo du sagst, boah, stimmt Christian, da ist konkret ein Konflikt, den müsste ich eigentlich lösen. Ich versuche jetzt niemanden anzuschauen, weil ich kein... Und vielleicht auch, wo du sagst, hey, da muss ich auf jemanden zugehen. Und es kann beidseitig sein. Vielleicht ist es auch, dass jemand dich verletzt hat und es wird nicht wahrgenommen. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn dich jemand verletzt hat, darfst du auf die Person zugehen und es ansprechen und ins Reine bringen. Die Schrift sagt es, wir sollen aufeinander zugehen und über solche Dinge reden. Und dann bring das zum Gespräch. Und wenn es sich klärt, dann vergib. Mindestens 490 Mal. Oder vielleicht ist dir was misslungen und du weißt, du musst vielleicht was ins Reine bringen. Lass uns kurz eine Zeit der Stille nehmen. Herr Jesus, wir sind vor dir. Wir sehen das Kreuz, das du auf dich genommen hast für uns, dass wir Vergebung und Freiheit von jeglicher Schuld und Scham haben dürfen. Wir bringen dir unsere Vergehen, unsere Übertretungen, unsere Sünden. Wir bitten dich auch, dass du uns hilfst zu vergeben, wo vielleicht der Zorn oder Hass oder die Wut noch so groß ist. Wir bitten dich um Vergebung. Danke, dass du uns reinwäschst durch dein kostbares Blut. Zeige uns, wie wir Dinge klären können, die noch zu klären sind. Schenk du den richtigen Moment, das richtige Gespräch. Und Herr, hilf uns, neue Wege zu gehen, wo wir Vertrauen bauen können, Ehrlichkeit einüben, wo wir deine Liebe, dein Wort in Worten und Taten gut leben können. Und hilf uns, unsere Konflikte konstruktiv zu lösen. Hilf uns, immer wieder aufeinander zuzugehen. Gib uns deinen Blick für die Menschen um uns. Danke, dass du uns deine Liebe schenkst, immer wieder einander zu begegnen. Amen. Ich danke euch. Ich habe noch ein fünftes Rezept. Das fünfte Rezept ist, glaube ich, gute christliche Gemeinschaft. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, das heißt Die Kraft des langsamen Glaubens von Daniel Grote, und da hat er gesagt, Freunde zu haben bedeutet, dass wir unsere Wege auf diesem müden Planeten nie allein gehen müssen. Das finde ich ist so ein schöner Satz. Dieser müde Planet, diese Welt, die ächzt und schmerzt, die sich politisch seit 2 Jahren in einer Achterbahn befindet, was ich nie gedacht hätte. Du denkst immer nach ISIS, was kann da noch kommen? Immer wieder herausfordernd. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir ein gutes soziales Gefüge haben, wo wir aufgehoben sind mit Menschen. Der Leib Christi bietet so eine Möglichkeit. Wir wollen euch heute was vorstellen, was uns schon länger am Herzen liegt. Und wie ihr wisst, hat Quelltor sich ja ohne Hauskreisstrukturen gegründet. Ich habe gesagt, gründen Gemeinde, aber macht eure Hauskreise, wie ihr möchtet, aber genau. Und es gibt einige Hauskreise, es gibt gemischte Hauskreise mit anderen Gemeinden. Es gibt Leute von euch, die in andere Kreise gehen, in Lobpreisgruppen oder in Zionsorte und verschiedene Sachen machen. Das finden wir super, ist vollkommen in Ordnung. Und wir sehen seit einiger Zeit, aber für uns einfach aus Gemeinde, der Sonntag reicht nicht aus. Es braucht diese gute christliche Gemeinschaft unter der Woche. Wir benötigen das zum Austausch und Gespräch, zum Beten und Bibellesen, zum Stärken und Wachsen. Und da haben wir eine Gemeindeleitung überlegt und auch gebetet. Und wir haben gesagt, hey, wir sehen echt eine große Chance für eine Hauskreisoffensive. Und ich nenne es ganz bewusst das Wort Offensive, weil wir wollen da so einen richtigen Start hinlegen. Und was ganz wichtig ist heute Morgen, ist, dass du nicht hier sitzt und denkst, oh, noch eine Gruppe. Weil das wird es nicht sein. Ich verspreche dir, es wird keine Arbeit sein. Es wird keine Arbeit kosten. Wir wollen durchstarten zu echter, guter, herzlicher Gemeinschaft unter der Woche. Vielleicht erkläre ich kurz, was für uns als Gemeinde auch ein Hauskreis ist. Ein Hauskreis ist im Prinzip einfach eine Gruppe von Christen, die sich unter der Woche trifft. Punkt. Eine Gruppe von Christen, die sich unter der Woche trifft. Andere Gemeinden sagen Small Group, Hausgruppe, Freundschaftsgruppe, Interessensgemeinschaft, wie auch immer. Und ganz wichtig, es gibt kein Hauskreisprogramm, kein Konstrukt von oben, kein Deckel, der sich auf euch setzt. Der sagt, in den nächsten 40 Wochen werden wir Jesaja 1 bis 40 durchlesen. In der 20. Woche gibt es einen Kurztest. In der 40. Woche dann die mündliche Beprüfung vor den Ältesten. Carlos und Helmut werden das dann mündlich abnehmen, ob du noch am Abend mal teilnehmen kannst. Nein, eben nicht. Eben nicht, kein Konstrukt von oben. Es geht echt um herzliche Interessensgemeinschaft. Das kann sein, dass eine Gruppe sagt, hey, wir gehen nochmal die Notizen von der Predigt vom Sonntag durch. Eine andere sagt, ach, wir lesen ein Buch gemeinsam. Ich habe gerade das Buch entdeckt, sollen wir einfach alle 2 Wochen ein Kapitel lesen und dann treffen wir uns und tauschen uns aus. Es kann sein, dass man sich einfach zum Essen und Beten trifft. Gar nicht in der Bibellist oder nur so ein bisschen. Es kann sein, dass du dich vormittags zum Frühstücken triffst und Bibel liest. Es kann sein, dass du Gebetsspaziergänge in der Natur machst, was auch immer. Aber wir wollen helfen, unser Herzschlag ist und wir nehmen wahr, dass du in dieser turbulenten Welt, in der wir leben, reicht der Sonntag alleine nicht aus. Wir brauchen das, miteinander zu gehen. Und um den Ganzen zu helfen und weil wir auch immer ein Herz haben, Raum für Begabung zu geben und für Berufung, haben wir uns überlegt, gibt es Personen, denen das auch am Herzen liegt? Vielleicht sogenannte Hauskreisverantwortliche, die das ein bisschen koordinieren können. Und wir haben da ein Ehepaar, zwei Ehepaare gefunden. Und ich möchte jetzt die Katharina und den Josa Wittmann und Sabine und Uli Brunner nach vorne bitten. Ihr wurdet von uns angesprochen, beziehungsweise von Ulrike und Helmut, ob ihr euch da sehen könntet. Und ihr habt ja gesagt. Super. Und wir wollen von euch ein bisschen hören, warum habt ihr ja gesagt oder warum ist euch das Thema wichtig?
Ja, Hauskreis finde ich ein super wichtiges Thema. Ich habe schon verschiedenste Hauskreise miterlebt. Und ich finde es sehr wichtig, sich eben nicht nur sonntags zu sehen, nicht nur sonntags Gemeinschaft zu haben, sondern auch unter der Woche. Warum? Um sich in der Nachfolge zu stärken, zu ermutigen, zu ermahnen. Ich glaube, sonntags in der Gemeinde ist schön, da unterhält man sich auch kurz und hat die Predigt gehört und ja, es ist gut. Aber ich glaube, so etwas Konstantes, Stetiges, wo wirklich Nachfolge auch praktisch gemacht wird, wo wirklich Ermutigung und Ermahnung stattfindet, gegenseitig in einem vertrauten Verhältnis, ist sehr wichtig und wertvoll. Genau, und auch überhaupt zu gucken, was heißt es, Jesus nachzufolgen? Was heißt es, Jesus ungeteilt nachzufolgen? Was heißt es, Täter des Wortes zu sein? Und ich glaube, da ist eine enge Gemeinschaft und eine vertraute Beziehung mit ein paar Leuten sehr wertvoll und konstruktiv dafür. Und sich auch herauszufordern, wirklich zu leben in der Nachfolge und füreinander zu beten und auch Gott zu hören in der Zeit zusammen.
Sehr gut, ja.
Also ich kann nur sagen, je größer die Gemeinde wird, desto weniger kann man jeden Einzelnen kennen, wirklich kennen. Und ich denke, es ist so wichtig, gerade jetzt auch in der Zeit, wo es ist wirklich, wie der Christian gesagt hat, ein Auf und Ab. Und wir brauchen eine feste Struktur, wo wir wissen, da sind Leute, da kann ich mich verlassen, da kann ich anrufen, wenn ich Gebet brauche. Und ich kann auch nicht mein Innerstes jedem in der Gemeinde nach außen kehren. Deshalb denke ich, wir brauchen diese kleinen Gruppen, wo wir uns wirklich sicher und aufgehoben fühlen, wo Vertrauen richtig wachsen kann und wo wir einfach auf derselben Basis stehen mit unseren Freunden des Hauskreises.
Cool.
Ja, also mir liegen Hauskreise am Herzen, weil als wir jung im Glauben waren, meine Frau und ich, da hatten wir die Gnade, in Hauskreisen zu sein. Und es hat uns im Wachstum sehr viel geholfen, also im christlichen Wachstum, nicht mehr im körperlichen. Aber es gab auch Essen, ja. Aber es hat uns einfach viel geholfen, weil man, wie gesagt, im Sonntag, man kann nicht immer alles Intime, Sorgen, Probleme, Nöte, kann man nicht immer am Sonntag mit allen und jedem bereden, sondern du brauchst auch mal dann eben Leute, die du halt regelmäßig triffst, die dich dann auch besser kennen, wo du dann sagen kannst, hey, wo ich die anderen auch dich begleiten können mit in dein Wachstum, in deinen Sorgen, wo sie dir helfen können, wo man auch Intimes bereden kann. Und was mir auch ganz wichtig ist, was im Hauskreis gesprochen wird, bleibt im Hauskreis. Und das geht nicht in die Gemeinde, das geht nicht zum Pastor. Auf keinen Fall ein Du, ich habe da gehört, der eine hat ein Problem, also der muss aus der Gemeinde raus, oder jetzt mal überspitzt gesagt. Was da gesprochen wird, bleibt im Hauskreis, weil wir sind alle Sünder, wir machen alle Fehler. Und wenn man den Hauskreis dieses Vertrauen hat, ist es eine wunderbare Sache, dass man über seine Probleme, aber auch über die positiven Dinge redet und gemeinsam im Glauben wächst. So eine Art Keimzelle, so eine Art, wie eine Familie auch, also eine Keimzelle des Glaubens, der Gemeinde.
Das, was wir als Christen haben, ist was sehr, sehr Besonderes. Alle Menschen, die es so gibt, führen irgendwelche Beziehungen in der Familie, mit Freunden und so weiter. Und das, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, ist, dass wir ein Leib sind, zum einen, und zum anderen aber auch, dass wir eine Familie sind, weil wir wirklich von ihm gezeugt wurden. Er ist der Vater der Geister und wir sind wirklich seine Kinder und wir sind wirklich Geschwister. Und mir ging das schon manchmal so, wenn ich meine Bibel gelesen habe, dass ich gemerkt habe, dieses Verhältnis, was wir eigentlich haben als Geschwister, ist viel, viel mehr, als ich verstehe. Ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht aus Psalm 16, wo mir das unter anderem so ging. Da schreibt David in Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Da fühle ich, oder sage ich so, ja, auf jeden Fall, so sollte es sein, Gott mein Ein und Alles. Und dann kommt der nächste Vers, da steht, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Und da denke ich mir dann so, ups, okay. Nicht nur, dass es nicht so ist, sondern auch, frage ich mich, ja, okay, sollte es überhaupt so sein? All mein Wohlgefallen an meinen Geschwistern hier auf Erden? Ja, es sollte so sein. Und ja, ich denke, es ist viel mehr. Und eine Sache, die es auch mehr ist, ist, dass, also, dass wir es wirklich brauchen, diese Gemeinschaft untereinander. Wir brauchen uns gegenseitig, um Jesus kennenzulernen und uns gegenseitig zu dienen. Wir schaffen das nicht alleine in dieser Welt. Oder ja, das hat Gott so gemacht, dass wir uns gegenseitig brauchen. Und dieser Hauskreis oder Hauskreise sind da eine Möglichkeit, wie wir von anderen lernen können, aber auch eine Möglichkeit, wie wir uns selber und unsere Gaben einbringen können. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben, auch geistliche Gaben. Und die anderen brauchen dich, die anderen brauchen mich, dass ich ihnen diene mit den Gaben, die ich habe. Und das geht im Hauskreis super, weil da sind es weniger Leute, da wird jeder gebraucht, da kann jeder in das Leben von anderen reinsprechen, jeder kann seine Gaben irgendwie einbringen. Und ja, das ist der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist an Hauskreisen oder was mich begeistert.
Wir sind sehr begeistert, dass ihr vier das macht. Das sind die Ansprechpersonen, die Hauskreisverantwortlichen, wenn irgendwelche Fragen sind oder dergleichen. Und ihr habt noch was vorbereitet, beziehungsweise ich habe euch vom Büro her ein bisschen geholfen. Wir haben hier so eine Karte. Wer möchte denn dazu was sagen? Wir haben es auch am Beamer.
Also wir starten jetzt erstmal mit einer Rundumfrage, was denn überhaupt schon existiert, wer einen Hauskreis hat, wer in einen geht, wer einen leitet, wer einen leiten möchte, wer Raum zur Verfügung stellen könnte. Aber ihr sollt euch auf keinen Fall genötigt fühlen, die wollen jetzt, dass ich in einen Hauskreis gehe. Nein, es ist ein Angebot für euch, dass wir eben mehr und mehr Hauskreise etablieren können, wo wir uns in kleinen Gruppen besser kennenlernen und richtige Kleinfamilien gründen praktisch. Also seht es erstmal als Bestandsaufnahme. Und füllt die Karten aus und wir werten es dann aus. Wir werden dann mal schauen, wo überall schon was ist. Der Josu hat eine tolle Karte gemacht, auf der wir dann schon mal, die wollten wir eigentlich aufhängen, und um zu sehen, in welchen Gebieten es was gibt. Und dann wird sich das mit dem Heiligen Geist so entwickeln, wie wir das hier brauchen.
Okay. Sehr gut. Super. Es würde uns helfen, einfach die auszufüllen, auch wenn ihr von den weiteren Fragen, gebt es einfach ab bei den vier. Ihr könnt das am nächsten Sonntag in die Kollekte werfen oder heute schon gleich abgeben. oder auch abfotografieren und per E-Mail oder WhatsApp schicken, wie auch immer. Und dann schauen wir einfach, wie Leute zusammenkommen. Vielleicht gibt es auch schon 3, 4, die sagen, hey, wir hatten das eh überlegt, wir wollen uns treffen. Dann könnt ihr das auch notieren oder euch weiter mitteilen. Und dann sehen wir einfach, was da an Hauskreisen entsteht. Wir denken, eine Gruppe, gute Gruppe ist so 4 bis 10 Personen. Ab 12 Personen oder mehr wird es dann herausfordert. Ab 20 Personen sollte man teilen. Wenn ihr 40 seid, solltet ihr eine Gemeinde gründen. Aber da sehen wir dann einfach mal. Wir danken euch herzlich, dass ihr das macht. Super. Danke.